Hallo und herzlich willkommen zu Küchencrime, deinem True Crime und Creepy Pasta Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In meinem heutigen Fall sind wir nicht nur auf einem Kontinent unterwegs, sondern wir reisen einmal von Europa nach Asien und zwischendrin auch hin und her. Wer auf Instagram nach dem Hashtag KippiTrail sucht, findet über 5000 Beiträge dazu. Auf den Bildern sieht man VW-Busse, Fotografien aus den 60er und 70er Jahren, verschiedene Tiere und vor allem viel Natur. Der Hippie Trail war vor allem in den 60er und 70er Jahren ein beliebtes Reiseziel, um über Land von Europa nach Südasien zu gelangen. Der Sinn dahinter? Ganz einfach. Selbstfindung, Sinnsuche und die Kommunikation mit anderen Völkern. Der Großteil der damals Reisenden waren Westeuropäer, Nordamerikaner, Australier und Japaner. Und auch heute noch folgen viele Rucksacktouristen dieser Spur. Und ich für meinen Teil muss sagen, dass ich das unglaublich gerne mal machen würde und das, obwohl ich weiß, was passiert ist. Wie ja bereits erwähnt, wurde der Hippie Trail vor allem in den 60er und 70er Jahren gelaufen. Mitte der 70er Jahre ereigneten sich dort Verbrechen, die von einem Mann begangen wurden, der auch als die Schlange galt. Keiner der Beamten war damals sehr besorgt, denn ungeklärte Todesfälle wurden oft auf Drogen- oder Alkoholkonsum zurückgeführt. Bei den Opfern gab es aber weder eine Alkohol- noch Drogenspur. Am 6. April 1944 erblickte Charles in Saigon, Vietnam, das Licht der Welt. Er ist der Sohn einer Vietnamesin und eines aus Indien stammenden Unternehmers. Als seine Eltern sich geschieden hatten, brach der Kontakt zum Vater ab. Aufgrund der damals schwierigen politischen Lage galt er zu diesem Zeitpunkt als Staatenloser. Nachdem seine Mutter ein zweites Mal geheiratet hatte, einen Leutnant der französischen Armee, adoptierte der neue Mann ihn und so erhielt er die französische Staatsbürgerschaft. Ab diesem Zeitpunkt pendelten sie also zwischen Vietnam und Frankreich. Schon als Jugendlicher begann Charles Straftaten. 1963, im Alter von 19 Jahren, wurde er wegen Einbruchs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, welche er in der Nähe von Paris in einem Gefängnis absaß. Während seiner Inhaftierung manipulierte Charles die Gefängniswärter, um bestimmte Gefälligkeiten zu erhalten. So zum Beispiel gelang es ihm, Bücher aus der Gefängnisbibliothek über Nacht in seiner Zelle zu behalten. Zur selben Zeit lernte er Felix kennen. Er war ein freiwilliger Gefängnishelfer. Außerdem kam der junge Mann aus einem wohlhabenden Haus. Nachdem Charles auf Bewährung entlassen wurde, zog er zu Felix und erlebte so die Oberschicht von Paris und ihre kriminelle Unterwelt zur gleichen Zeit. Durch zahlreiche weitere Einbrüche und andere Delikte sammelte er ein nicht gerade kleines Vermögen an. Zu dieser Zeit lernte er die junge Pariserin Chantal kennen. Am Tag seiner Verlobung wurde Charles wegen Autodiebstahls und Flucht vor der Polizei verhaftet. Nach 8 Monaten im Gefängnis heiratete er Chantal. 1970 verließ Charles zusammen mit der Schwangeren Chantal Frankreich in Richtung Asien, um einer erneuten Verhaftung zu entkommen. Sie reisten zusammen durch Europa mit gefälschten Pässen, die sie Touristen klauten, mit denen sie sich auf der Reise anfreundeten und ließen sich dann in Mumbai, Indien, nieder. In Mumbai kam auch die gemeinsame Tochter Usha zur Welt. Charles finanzierte den Lebensunterhalt und seine Spielsucht, indem er Autodiebstähle begann und Schmuggel betrieb. 1973 wurde er nach einem erfolglosen, bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in Neu-Delhi festgenommen. Mit der Hilfe seiner Freundin Chantal gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Kurze Zeit später wurde er dann aber wieder festgenommen. Dieses Mal lieh er sich von seinem Vater Geld für die Kaution und floh mit seiner Familie nach Kabul. In Afghanistan angekommen, begann das Paar Touristen auf dem Hippie Trail auszurauben, bevor sie dann beide festgenommen worden waren. Charles gelang es, auch dieses Mal wie bereits in Indien eine Krankheit vorzutäuschen und zu fliehen. Dieses Mal hingegen ließ er seine Familie zurück und floh ohne sie in den Iran. Die 2 darauffolgenden Jahre verbrachte Charles auf der Flucht durch den Nahen Osten und Europa. Er nutzte bis zu 10 verschiedene gestohlene Reisepässe, um über die Grenzen zu kommen und wurde hier von seinem Halbbruder André begleitet, der in Istanbul dazu gestoßen war. Beide waren sowohl in der Türkei als auch in Griechenland in Straftaten verwickelt gewesen und wurden dann in Athen festgenommen. Charles gelang es, mal wieder zu fliehen. Sein Bruder hingegen wurde von den griechischen Beamten den türkischen übergeben und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Weiter auf der Flucht finanzierte er sich seinen Lebensstil, indem er angab, mal ein Edelsteinhändler oder Drogendealer zu sein. Er freundete sich immer mit den Touristen an, die er später ausraubte. In Thailand traf er auf Marie, die von ihm so dominiert war, dass sie seine hingebungsvolle Anhängerin wurde und die Augen sowohl vor seinen Verbrechen als auch vor dem Umgang mit den einheimischen Frauen verschloss. Er gewann seine Anhänger durch Loyalität. Eine Betrugsmasche war zum Beispiel, Opfern aus einer Situation rauszuhelfen. So half er zum Beispiel zwei Polizisten, gestohlene Pässe wiederzufinden, die er selbst gestohlen hatte. In einem anderen Fall bot er dem Franzosen Dominique an, bei sich zu wohnen, nachdem dieser dachte, er wäre an Ruhr erkrankt. Ruhr ist eine entzündliche Erkrankung des Dickdarms. Giles hatte ihn aber selbst vergiftet und ihn so zum Hausdiener gemacht. Zu Dominique gesellte sich noch ein junger Inder namens AJ, der zusammen mit Giles Straftaten begehen sollte und so sein inoffizieller Vertreter wurde. Ihre ersten Morde verübten die beiden dann 1975. Die meisten verbrachten vorher mit den beiden Zeit und wurden angeworben, mit ihnen diverse Straftaten zu begehen. Als erstes Opfer gilt die aus Seattle stammende Theresa, die in einem Gezeitenbecken im Golf von Thailand ertrunken aufgefunden worden war. Sie trug einen geblümten Bikini. Erst Monate später zeigte sich durch ihre Autopsie und forensische Befunde Hinweise auf Mord. Ihr Ertrinken war damals als Schwimmunfall angesehen worden. Das nächste Opfer war Vitali, ein nomadisch lebender Jude. Sein verbrannter Körper wurde auf dem Weg zu einem Ferienresort in Pattaya gefunden. Der niederländische Student Henk und dessen Verlobte Cornelia lernten Giles in Hongkong kennen und wurden von ihm nach Thailand eingeladen. Er hatte sie vergiftet und wieder gesund gepflegt, um so ihre Gehorsamkeit zu erlangen. Kurze Zeit darauf erhielt er Besuch von der Ex-Freundin von Vitali, die das Verschwinden aufklären wollte. Da Giles und AJ befürchteten, aufzufliegen, drängten sie Henk und Cornelia nach draußen. Deren erwürgten und verbrannten Leichen fand man am 16. Dezember 1975. Bald darauf wurde auch die Ex-Freundin von Vitali, die einen ähnlichen Badeanzug im Stil von Theresa trug, ertrunken aufgefunden. Die Morde wurden hier zwar noch nicht in Verbindung gebracht, dennoch erhielt er den Spitznamen der Bikini-Mörder. Zwei Tage später, am 18. Dezember, wurden die Leichen identifiziert und Giles reiste mit Marie, die, wie wir ja bereits am Anfang kennengelernt haben, seine erste Anhängerin war, mit den gestohlenen Pässen nach Nepal ein. Sie reisten in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, ein und ermordeten zwischen dem 21. und 22. Dezember den Kanadier Laurent und die US-Amerikanerin Connie. Giles und Marie kehrten mit den Pässen ihrer neuen Opfer zurück nach Thailand, bevor die Leichen identifiziert werden konnten. Bei der Rückkehr nach Thailand stellte er fest, dass drei seiner Gefährten ihn des Serienmordes verdächtigen, nachdem sie die Unterlagen der Mordopfer gefunden hatten. Sie flohen zurück nach Paris. Das nächste Ziel von Giles war entweder Varanasi im Bundesstaat Uttar Pradesh oder Kalkutta, die Hauptstadt Westbengalen, beides liegt in Indien, wo er den Gelehrten Avoni Jakob ermordete, um an dessen Reisepass zu gelangen. Er benutzte das Dokument, um zusammen mit Marie und AJ zu reisen. Zuerst ging es nach Singapur, dann nach Indien und dann zurück nach Bangkok, obwohl er wusste, dass die dortigen Behörden ihn suchten. Das Trio wurde aufgrund der Morde verhört, wurde dann aber wieder freigelassen, und zwar, weil die Behörden befürchteten, dass der Medienrummel um Morde an Touristen dazu führte, dass Touristen ausbleiben. Der niederländische Diplomat Hermann und dessen damalige Frau Angela untersuchten aufgrund von vermissten Anzeigen die Morde an Henk und Cornelia. Hermann hatte einige Kenntnisse zu Giles und hatte ihn zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon mal getroffen, aber unter einer anderen Identität. Mit Hilfe eines Nachbars von Giles baute er so ein Verfahren gegen ihn auf und nach einem Monat erhielt er die Erlaubnis, die Wohnung zu durchsuchen. Obwohl oder gerade weil Giles nicht mehr im Land war. Er fand Dokumente und Pässe der Opfer sowie Gift und Spritzen. Das Trio befindet sich mittlerweile in Malaysia. Dort wurde AJ das letzte Mal lebend gesehen, als er Giles Beute übergab. Man vermutet, dass er zu sehr gestört hätte, denn Giles und Marie flogen nach Genf in ihrer Rolle als Edelsteinverkäufer. Zurück in Mumbai, Indien, zog er sich neue Anhänger an Bord, beginnend mit zwei US-Amerikanerinnen, Barbara und Mary. Das nächste Opfer war Sean, dessen Tod bei einem Raubüberfall durch eine Vergiftung einsetzte. Im Juli 1976 brachte er gemeinsam mit Barbara und Mary eine französische Reisegruppe dazu, ihn als Reiseleiter anzusehen. Er betäubte sie, indem er ihnen vergiftete Pillen gab, von denen er behauptete, sie wären gegen die in Indien umgehende Ruhe. Das Gift wirkte aber unerwartet schnell, sodass der Schwindel aufflog und er von den Behörden festgenommen worden war und aufgrund der Geständnisse von Barbara und Mary wegen des Mordes an Shaw angeklagt wurde. Alle vier verbrachten die Untersuchungshaft im Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi. Zum Tihar-Gefängnis werde ich später noch mehr sagen. Charles gelang es, mit Edelsteinen im Körper ins Gefängnis zu gelangen und so durch die Bestechung der Gefängniswärter bequem zu leben. Sein ganzer Prozess wurde zu einem Spektakel. Er stellte Anwälte ein, nur um sie dann wieder zu entlassen. Er holte seinen Bruder André, der kurz zuvor auf Bewährung entlassen worden war, zur Unterstützung, nur um dann in einen Hungerstreik zu gehen. Er wurde dennoch zu 12 Jahren Haft verurteilt. Auch Marie wurde schuldig gesprochen, die Doktoranden vergiftet zu haben, jedoch später auf Bewährung freigelassen. Sie kehrte nach Kanada zurück, als sie an Eierstockkrebs erkrankte und starb im Alter von nur 38 Jahren im Haus ihrer Eltern. Bis zu ihrem Tod beteuerte sie ihre Unschuld und war Charles treu. Dass Charles gut bestechen konnte, wissen wir bereits. Doch was jetzt folgt, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Er führte ein Leben im Luxus. Er hatte einen Fernseher, aß nur ausgewählte Mahlzeiten und gab westlichen Autoren und Journalisten Interviews. Einer von ihnen war Richard. Er reiste im Jahr 1977 mit seiner damaligen Verlobten an. Charles hatte die Rechte an seiner Lebensgeschichte an einen Geschäftsmann in Bangkok verkauft und der diese wiederum dem Random House, einem Verlag mit Sitz in New York. Weil Richard eine Verbindung zu Charles hatte, bot der Random House Verlag Richard an, nach Neu-Delhi zu fliegen und den Fall zu untersuchen, und das obwohl weder Richard noch dessen Verlobte erfahren mit Straftaten waren. Sie besuchten Charles im Gefängnis und dieser gestand die Morde. Er beschrieb sie und gestand die Morde, vor Gericht hingegen bestritt er sie und gab an, seine Handlungen seien, Zitat, eine Vergeltung gegen den westlichen Imperialismus in Asien gewesen. Gegen Ende seiner Haft in Neu-Delhi war der Haftbefehl gegen ihn in Thailand noch gültig und somit wäre seine Auslieferung und fast sichere Hinrichtung möglich gewesen. Doch er entschied sich im März 1986, in seinem 10. Jahr im Gefängnis eine riesige Party für sich, seine Mithäftlinge und Wachen zu veranstalten. Er betäubte sie mit Schlafmitteln und konnte so aus dem Gefängnis fliehen. In Goa an der Westküste Indiens wurde er dann festgenommen und seine Haftstrafe um 10 Jahre verlängert. Am 17. Februar 1992 wurde der damals 52-Jährige entlassen und alle noch ausstehende Haftbefehle bzw. Zeugen waren bereits verjährt bzw. verstorben und so ließ man ihn nach Frankreich zurückkehren. Er zog sich also nach Frankreich in einen schicken Vorort von Paris zurück und stellte einen Werbeagenten ein. Er verlangte Geld für Fotos und Interviews. Außerdem soll er über 15 Millionen US-Dollar für einen Film berechnet haben, der auf seinem Leben basiert. Im September 2003 zog es ihn zurück nach Kathmandu. Angeblich wollte er dort ein Mineralwassergeschäft aufbauen. Er wurde dort von einem Journalisten der Himalayan Times entdeckt und 2 Wochen verfolgt. Dieser veröffentlichte darauf den Artikel samt der Fotos. Daraufhin wurde der bis zu diesem Zeitpunkt noch immer ahnungslose Charles von den nepalesischen Behörden festgenommen. Sie eröffneten den Doppelmord von 1975, das war der Mord am Kanadier Laurent und der US-Amerikanerin Connie erneut, und verurteilten ihn am 20. August 2004 vor dem Bezirksgericht in Kathmandu zu lebenslanger Haft. Die meisten der Beweise in diesem Fall kamen vom niederländischen Diplomaten Herman, der diese dann an Interpol weitergegeben hatte. Charles legte gegen das Urteil Berufung ein und behauptete, er sei ohne Gerichtsverfahren verurteilt worden. Seine Frau Chantal, die damals nach Frankreich zurückgekehrt war, legte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage gegen die französische Regierung ein, weil diese sich weigerte, ihn zu unterstützen. Die Verurteilung wurde 2005 vom Berufungsgericht in Patan in Nepal bestätigt. 2008 gab Charles die Verlobung mit einer Nepalesin bekannt. Im Juli 2008 gab Charles durch eine Pressemitteilung durch seine Verlobte bekannt, dass er nie von einem Gericht wegen Mordes verurteilt worden sei und man doch bitte aufhören möge, ihn als Serienmörder zu bezeichnen. Im Juli 2010 bestätigte der oberste Gerichtshof von Nepal das Urteil des Berufungsgerichtes einer lebenslangen Haftstrafe um 1 Jahr und verhängte außerdem eine Geldstrafe von 2000 Rupien wegen der illegalen Einreise nach Nepal. Im September 2004 wurde er wegen des Mordes an Laurent verurteilt. Mittlerweile ist Charles 78 Jahre alt und sitzt noch immer im Gefängnis. Es wurden 3 Bücher über ihn geschrieben, 2 Filme veröffentlicht und im April 2001 erschien eine 8-teilige Miniserie auf Netflix. Dieser Fall hat mich so gepackt, als ich diesen Titel gelesen habe, und es gibt so viel, über was ich jetzt reden könnte. Ich habe mich aber entschieden, das heutige Wissen to go mit 2 Sachen zu füllen. Der erste Teil geht um den Hippie Trail. Wer den Hippie Trail bereisen wollte, wollte natürlich so kostengünstig wie möglich unterwegs sein. Viele reisten per Anhalter, und hier würde mich mal interessieren, ob das von euch jemand schon mal gemacht hat und wie da die Erfahrungen waren. Es gab aber auch günstige Bus- oder Zugverbindungen für die Abschnitte in Osteuropa sowie der Türkei nach Teheran oder Maschad im Iran. Vereinzelte fuhren die Strecken aber auch mit dem Motorrad, Fahrrad, Wohnmobil oder einem umgebauten VW-Bus. Und hier bitte auch mal melden, wer einen hat. Ich finde sowas unglaublich cool. In den späten 60er zog es die meisten Hippies nach Ibiza und Marokko. Da man den Zulauf aber bremsen wollte, verschärfte dann die marokkanische Regierung die Einreisebestimmung. Die Reise nach Asien startete in verschiedenen Ländern Europas. Reisende aus den USA landeten meistens in Luxemburg. Weitere Stationen waren dann Istanbul, Teheran, Kabul, Peshawar und Lahore mit den Endzielen Goa, Dhaka, Bangkok oder Kathmandu. Eine Alternativroute führte über die Türkei, Syrien, Jordanien, Iran und Irak. Formentera und Ibiza sind auch heute noch beliebte Hippie-Ziele. Marokko wurde unter anderem durch Musiker wie Jimi Hendrix bekannt, aber auch aufgrund seiner Hauptanbaugebiete für Marihuana. Ähnliches galt auch für Afghanistan. Dort konnte man für wenig Geld Haschisch, Opium und Heroin erwerben. Nepal wurde aufgrund des Interesses am Hinduismus und Buddhismus bekannt, aber auch, weil es hier bis 1973 legal war, mit Haschisch und Marihuana zu handeln. Indien und vor allem der Bundesstaat Goa stellten für viele das Ziel dar. Einige wurden vom Hinduismus beeinflusst und sammelten spirituelle Erfahrungen in Ashrams, andere schlossen sich der Gesellschaft der Krishna an oder versuchten ein Leben als Sadhus. Im Februar 1968 reisten die Beatles nach Rishikesh, wo auch heute noch das Beatles Ashram steht. Und eines meiner nächsten Ziele wird auf jeden Fall Indien sein, und wenn ich dann dort bin, werde ich dich natürlich mitnehmen. Der zweite Teil meines Wissen to Go's handelt vom Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi. Ich habe mir dazu eine Doku angeschaut, die werde ich dir verlinken, und wenn du magst, schau da gerne mal rein. Das Tihar-Gefängnis ist das größte Gefängnis in ganz Südasien und wird von der Regierung von Delhi geführt. Es liegt im Dorf Tihar, das westlich von Neu-Delhi liegt. Es ist ein Untersuchungsgefängnis, das heißt, die Insassen warten hier, bis das Gericht ihr Urteil fällt. Einer der Insassen in der Doku saß bereits über 7 Jahre im Gefängnis, weil sich der Prozess immer wieder hingezogen hatte. Im Tihar-Gefängnis sitzen Mörder, Vergewaltiger, Terroristen, Drogendealer und Bandenchefs zusammen mit Klein- und Wirtschaftskriminellen. Jeden Tag werden 200 Häftlinge entlassen und genauso viele kommen auch jeden Tag wieder dazu. Das Gefängnis hat mehr als 10.000 Insassen und gerade einmal 700 Wärter, was bedeutet, dass auf jeden Wärter 14 Gefangene kommen. Zum Vergleich, in ganz Nordrhein-Westfalen saßen 2021 11.048 Insassen verteilt auf 36 Justizvollzugsanstalten und 5 Jugendarrestanstalten mit insgesamt Platz für über 18.000 Insassen. Und somit ist Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter in Deutschland. In Schleswig-Holstein saßen gerade einmal 861, die damit das Schlusslicht sind. Im Tihar-Gefängnis gibt es insgesamt 9 Gefängnisse, die alle in Baracken und Zellen aufgeteilt sind. 8 der Gefängnisse sind für Männer, eines für Frauen. Im Tihar-Gefängnis steht Gewalt schon immer an der Tagesordnung. Seit einiger Zeit wird aber versucht, mit Meditations- und Yogastunden sowie spirituellen Vorträgen die Häftlinge wieder auf die richtige Spur zu bringen. Außerdem gibt es im Gefängnis Nummer 2 eine Fabrik, in der rund 900 Insassen unter dem Projekt Tihar Kleidung, Möbel und Schuhe herstellen sowie eine Bäckerei. In der Doku habe ich gesehen, dass das Gefängnis erweitert werden soll. Ob das nun geschehen ist oder nicht, konnte ich nicht herausfinden. Abschließen möchte ich mit einem Satz, den ich erschreckend fand und der zeigt, wie das Leben als Insasse in Tihar ist. Das Gefängnis hat mich Dinge gelehrt, die man nicht lernen sollte. Ich wusste nicht, wie man mordet, stiehlt oder Häuser ausraubt. Nun weiß ich es. Das Gefängnis hilft dir nicht, ein besserer Mensch zu werden. Es hilft dir nur, ein schlechterer Mensch mit besserem Netzwerk zu werden. Und wie immer freue ich mich über dein Feedback zu dieser Folge, wünsche dir alles Gute und bis bald.